Hallo, mein Name ist Christian und ich studiere jetzt im 5. Semester hier Geschichte und ich habe heute die Ehre, euch die Predigt halten zu dürfen. Und am Anfang möchte ich den Bibeltext, der heute für diese Reihe vorgesehen ist, vorlesen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium im 22. Kapitel die Verse 54 und also 54 bis 62 nach der Übersetzung von der Zürcher Bibel. Und sie nahmen ihn fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von Weitem, und sie hatten mitten im Hof ein Feuer entfacht und sich zusammengesetzt, und Petrus saß mitten unter ihnen. Und eine Magd sah ihn am Feuer sitzen, und sie schaute ihn genau an und sagte, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete es und sagte, ich kenne ihn nicht. Und kurz darauf sah ihn ein anderer, der sagte, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sagte, Mensch, ich bin es nicht. Und als ungefähr eine Stunde vergangen war, behauptete wieder ein anderer, es ist so, auch der war mit ihm, er ist ja auch ein Galiläer. Da sprach Petrus, Mensch, ich weiß nicht, wovon du redest. Und im selben Augenblick, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Was hatte er nicht alles mit Jesus erlebt? Kephas hatte er ihn genannt. Das bedeutet Fels. Auf diesem Fels wollte Jesus seine Gemeinde bauen. Petrus gehörte zu den 12 Jüngern, den Freunden Jesu. Er erlebte, dass er selbst Dämonen austreiben konnte. Jesus heilte auch seine Schwiegermutter. Er konnte Fische fangen, obwohl nichts nach reicher Beute aussah. Bloß weil Jesus ihm das gesagt hatte. Er war bei der Brotvermehrung mit dabei, konnte über Wasser gehen, hörte die Worte seines Meisters. Er hatte ihn selbst als Messias erkannt. Er hatte ihn verteidigen wollen und einem Diener des Hohenpriesters das Ohr abgeschlagen. Und dann das. Hatte er auch nicht das erlebt? Er war fast auf dem See versunken, auf dem er eben noch gelaufen war, weil er gezweifelt hatte. Er war dabei, als die Jünger einen Jungen nicht heilen konnten. Immer wieder hatten sie Erklärungen von den seltsamen Gleichnissen gewollt und Zeichen verlangt. Und gleich nach seinem Bekenntnis wollte er nicht, dass sein Meister stirbt. Da hatte sich dann Jesus zu ihm umgedreht und ihn als Satan beschimpft, gesagt, dass er nur menschlich denken würde und nicht göttlich. Und dann das. Petrus, der Fels, hatte sich als Wackelpudding erwiesen. Wo er hart wie Granit hätte sein müssen, da gab er nach. Wo er hätte bekennen müssen, da verleugnete er. Und dann krähte der Hahn. Der Text, um den es heute in dieser Predigt gehen soll, ist ein unbequemer Text. In meiner Vorbereitung habe ich gemerkt, dass über ihn nicht oft gepredigt wird und dass auch die Bibelkommentare gern mit ein paar Zeilen einfach über diese Stelle hinweggehen. Es ist ein Text, der mich und vielleicht auch euch aufwühlt, zum Nachdenken anregt, aber euch auch mit dem Kopf schütteln lässt. Und in drei Punkten möchte ich mit euch den Text jetzt näher anschauen und schauen, was wir alles so herausfinden können. Der erste Punkt heißt, unter den Augen Jesu. Petrus, wie wir gerade gehört haben, folgt Jesus. Das scheint erst einmal positiv zu sein, aber er folgt nur von Ferne. Das zeugt schon von der Angst, die er hat. Er will sich nicht mit Jesus sehen lassen. Dieser wird später vor dem Hohepriester bekennen, dass er der Sohn Gottes ist. Bei Petrus sieht das Bekenntnis dann anders aus. Ich kenne ihn nicht. Die Nacht ist kalt und man hat ein Feuer entzündet. Petrus setzt sich mit zu den anderen dazu. Man redet über dies und über das und plötzlich sagt eine Frau, der war auch mit ihm. Die erste Probe für Petrus ist eine Frau. Johannes berichtet uns, dass es die Türhüterin war, die Jesus hineingelassen hat. Sie scheint Jesus und seine Jünger schon einmal gesehen zu haben, denn sie sagt, dieser war auch mit ihm. Vielleicht war es aus Interesse, dass sie das sagt. Vielleicht wollte sie auch mehr über Jesus erfahren. Doch Petrus reagiert heftig und leugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Die Kirchenväter, also bedeutende Personen in der Kirche aus den ersten 4 Jahrhunderten, geraten bei dieser Stelle immer etwas in Rage. Eine Türhüterin, eine Magd und noch dazu eine Frau bringt Petrus zur Leugnung. Frauen waren damals nicht als Zeugen vor Gericht zugelassen und deswegen ist es auch so erstaunlich, dass Jesus sich zuerst Frauen nach seiner Auferstehung zeigt, Da es sich hier zudem aber noch um eine Magd, also eine Dienerin handelt, die zur untersten Stufe der Gesellschaft gehört, hätte man auf ihre Aussage wahrscheinlich auch nicht viel Wert gelegt. Und trotzdem leugnet Petrus hier schon heftig, dass er Jesus überhaupt kennt. Kurz darauf sagt dann ein anderer, auch du bist einer von ihnen. Petrus antwortet, Mensch, ich bin es nicht. Das ist schon wieder stärker als beim ersten Mal. Hatte er da nur jemand anderen verleugnet, verleugnet er nun auch sich selbst. Bei der dritten Leugnung wird es noch schlimmer. Matthäus berichtet uns, dass Petrus nun anfängt zu fluchen und zu schwören. Eine dreigliedrige Steigerung des Schreckens könnte man das also auch nennen. Und dann wird es immer schlimmer und Petrus redet sich um Kopf und Kragen. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Man versucht, irgendetwas zu vertuschen und häuft dann immer mehr Lügen an und verstrickt sich immer weiter und irgendwann fliegt doch alles auf. Das ganze Lügengebäude bricht in sich zusammen. Petrus ahnte aber wahrscheinlich nicht, wie das jetzt bei ihm vonstatten gehen sollte. Er denkt wahrscheinlich, dass man ihn auch gleich einfach festnehmen und ans Kreuz schlagen wird. Doch dann kräht der Hahn. Und Jesus dreht sich um und blickt ihn an. Jesus wurde zwar abgeführt wie ein verschnürtes Päckchen und er ist verraten und gefangen genommen worden und kann jetzt nicht mehr über seine Schritte verfügen, aber er kann noch immer frei den Kopf drehen. Diese Freiheit konnte ihn niemand nehmen. Und die nutzt er nun, um Petrus anzuschauen. Trotz all dem Trubel um ihn herum, die Angst, die er vielleicht vor dem Verhör empfindet, trotz den Verspottungen der Wachleute. Jesus hat quasi ein Auge auf Petrus. Und in dem Moment, den er vorhergesehen hat, da wendet er sich ihm wieder zu. Was wird es wohl für ein Blick gewesen sein? Hat Jesus ihn traurig angeschaut, verzweifelt, wütend? Wir wissen das nicht. Aber wir merken daraus, Gott kann uns auch ansehen. Und schon im Psalm 94, im Vers 9 steht, der, der das Ohr gestaltet hat, sollte der nicht hören, der, der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen. Gott sieht uns an und wir können ihn ansehen. Aber das bedeutet immer auch Erkenntnis, wenn wir ihn richtig ansehen. Man sieht, erkennt und handelt dann entsprechend. Deswegen sagt Jesus in der Bergpredigt, dass der, der eine andere Frau ansieht, schon die Ehe gebrochen hat. Es bleibt nicht nur bei dem Blick, es entstehen Gedanken und dann folgen Taten. Petrus erwidert hier den Blick von Jesus und erkennt seine Schuld und bereut. Jesus sieht uns immer noch an und wir dürfen ihn ansehen und uns in ihm erkennen. Unsere Schuld, aber auch das, was er in uns sieht. Vielleicht kennt ihr diese Was-würde-Jesus-tun-Bändchen. Die gibt es ziemlich oft, auch in verschiedenen Farben. Und vielleicht sollten wir auch welche drucken mit Was würde Jesus sehen? Jesus schaut auf uns, auch wenn wir das manchmal nicht sehen oder sehen wollen. Die Menschen im Hof des Hohepriesters haben auch auf Petrus geschaut. Er hätte ein Zeichen für Jesus setzen können, hat es aber nicht getan. Sein Leben und seine Worte hätten jetzt ein Bekenntnis sein können, waren sie aber nicht. Wann haben wir den korrigierenden Blick Jesu nötig? Der zweite Punkt heißt das zweite Lagerfeuer. Zweimal lesen wir im Zusammenhang mit dem Verrat an Jesus ein, er ging hinaus. Einmal, er ging hinaus und weinte bitterlich. Und das andere Mal, er ging hinaus und erhängte sich. Mit dem zweiten Mal ist der Tod des Judas beschrieben. In der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass hier auch zwei unterschiedliche Arten von Reue zu sehen sind. Judas, der es doch irgendwie bereute, Jesus für 30 Silbermünzen verraten zu haben, will sie den Hohepriestern und den Tempelältesten jetzt wiedergeben. Diese lehnen das aber ab. Daraufhin wirft er die Münzen in den Tempel, geht hinaus und erhängt sich. Was Judas hier versucht, ist eine Art, die Zeit zurückzudrehen. Frei nach dem Motto, wenn ich das Geld einfach zurückgebe, dann habe ich den Jesus auch nie verraten, dann ist wieder alles in Ordnung. Er will seine Schuld wieder gut machen, indem er das Geld, was ihn zum Verrat bewogen hat, zurückgibt. Aber das reicht nicht. Nach einem Bruch in der Freundschaft und einer Auslieferung hin zum Tod, kann man schon als gewaltigen Bruch in einer Freundschaft bezeichnen, ist es nicht möglich, genau wieder an diesen Ausgangspunkt zurückzukehren. Die Wunden sind einmal geschlagen worden und lassen sich jetzt schwer wieder rückgängig machen. Judas versucht hier auch sehr einseitig, sich aus der Affäre zu ziehen. Er will einfach nur das Geld zurückgeben, statt noch einmal mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Als der Hohe Rat das Geld nicht zurücknehmen will, erkennt er die Sinnlosigkeit seines Versuches und begeht Selbstmord. Aber es gibt in diesen Geschichten auch noch ein zweites: Er ging hinaus. Petrus war auch hinausgegangen, jedoch nicht, um sich zu erhängen. Jesus und Petrus treffen noch mehrmals nach der Auferstehung wieder aufeinander. Einmal am zweiten Lagerfeuer, das in diesen Ostertexten eine Rolle spielt. Johannes überliefert es uns im 21. Kapitel seines Evangeliums. Dort trifft Jesus die Jünger wieder am Strand des Sees von Tiberias. Sie sind wieder zu ihren alten Berufen zurückgekehrt und fischen jetzt. Und die Nacht war eigentlich nicht erfolgreich, sie haben überhaupt nichts gefangen, aber nachdem Jesus ihnen gesagt hat, wo sie fischen sollen, fangen sie wieder reichlich und können nun gemeinsam mit Jesus essen. Danach entwickelt sich aber ein Gespräch zwischen Jesus und Petrus, in dem Jesus dreimal Petrus fragt, ob er ihn liebt. Petrus erwidert dreimal, dass er Jesus lieb hat, und dieser gibt ihm den Auftrag, sich um seine Herde zu kümmern. Es scheint, als wird durch jedes »Du weißt, dass ich dich liebe, Herr« die Verleugnung wieder zurückgenommen. Und ich glaube, dass dieses Gespräch wichtig war für die Beziehung zwischen den beiden. Petrus hätte sich vielleicht den ewigen Selbstvorwürfen und Zweifeln innerlich aufgerieben und wäre unter der Last dieser Schuld zerbrochen. Nach seiner Auferstehung kommt aber Jesus wieder zu ihm und sie essen gemeinsam mit den anderen Jüngern. Zu Zeiten von Jesus war die gemeinsame Mahlzeit ein Ausdruck der Verbundenheit. Man aß mit jemandem zusammen und zeigte dadurch seine Wertschätzung für denjenigen. Deshalb verwundert es die Schriftgelehrten auch immer so, dass Jesus mit Sündern gemeinsam isst. Er tut es auch hier wieder. Er versucht die Gemeinschaft mit seinen Freunden, die ihm doch so im Stich gelassen hat, mit diesem Essen auch wieder auf eine positive Ebene zu stellen. Er sucht Gemeinschaft mit ihnen und isst gemeinsam mit ihnen. Und dann redet er mit Petrus allein und gibt ihm wieder den Auftrag, seine Herde zu weiden. Er greift damit wieder die Verheißung auf, die er ihm gegeben hat, als er ihn als Messias anerkannt hatte. Du bist Petrus, der Fels, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Aus Gnade, nicht weil er es verdient hat, bekommt Petrus diese Verheißung noch einmal zugesprochen. Er weiß, dass Petrus durch das Weinen auch auf den eigentlichen Weg wieder zurückgefunden hat, dass er wie der verlorene Sohn zurück zum Vater kommen will. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist jetzt aber keine billige Gnade. Das ist nicht so, wie Voltaire, der französische Philosoph, es sich vorgestellt hat. Der hat einmal gesagt, als sein Leben zu Ende ging, der liebe Gott wird mir schon verzeihen, denn das ist ja sein Beruf. Petrus hat seine Schuld bereut und erst nach einem Gespräch mit Jesus bekommt er erneut seinen Auftrag. Jesus geht nicht einfach hin, wie Voltaire sich das vorgestellt hat, und verzeiht einfach alles, weil das bloß seine Aufgabe ist. Ich denke, dass hier auch für unsere Beziehung etwas drin ist, was wir lernen können. Verzeihen ist wichtig, aber das darf nicht einfach nur als reiner Automatismus geschehen. Wenn ich alles nur verzeihe, ohne dass sich irgendetwas ändert, dann bringt das niemanden etwas. Ein klärendes Gespräch und das Bereuen danach sollten auch mit dazugehören. Reue ist einer der großen Faktoren, durch die Gnade erst möglich wird. Alles andere wäre einfach nur billige Gnade, die einfach hinausgeschleudert wird. Einfach nur ein, ja, war nicht so schlimm, alles in Ordnung. Wenn ich mein Fehlverhalten aber nicht bereue, dann ändere ich mich auch nicht selbst und kann auch Jesus dann nicht nachfolgen, weil ich dann immer wieder Sachen tue, die mich von ihm wegbringen. Und ich glaube, dass eine Legende, die sich um den Petrus gebildet hat, das auch sehr gut illustrieren kann. Petrus ist nach Rom gekommen, um sich dort um die Gemeinde zu kümmern. Währenddessen lässt Nero, der römische Kaiser, alle Christen verfolgen, der behauptet, sie haben Rom in Brand gesteckt. Alle raten nun Petrus zur Flucht. Und wirklich, Petrus nimmt eine der großen Straßen, die aus Rom hinwegführen, um aus Rom zu fliehen. Da begegnet er Jesus, der sein Kreuz geschultert hat und ihm entgegenläuft. Verwundert fragt Petrus Jesus, Cui vadis, Domine, wohin gehst du, Herr? Und Jesus antwortet ihm, ich gehe nach Rom, um mich noch einmal kreuzigen zu lassen. Da dreht Petrus sich beschämt um und läuft zurück nach Rom. Er wurde gefangen genommen, weil er aber nicht wie Jesus sterben wollte, ließ er sich kopfüber kreuzigen. Petrus hat aus seinen Fehlern gelernt und steht dieses Mal wirklich zu seinem Herrn. Er geht wieder zurück und setzt ein Zeichen. Vielleicht können wir jetzt auch darüber nachdenken, wo wir gerade verzeihen müssten, wo wir Schuld auf uns geladen haben und ein klärendes Gespräch nötig wäre. Vielleicht auch ein Gespräch, das signalisiert, ich verzeihe dir, ich kann dir jetzt verzeihen. Mein dritter Punkt ist die Petruskirche. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum auf vielen Kirchen ein Hahn auf dem Dach ist. Hier in Marburg ist es zum Beispiel an der Peter- und Paul-Kirche, unten neben dem Hörsaalgebäude. Müsst ihr mal schauen, da ist ein Hahn auf dem Dach. Und das ist sehr praktisch. Man kann die Windrichtung dadurch angezeigt bekommen, aber das ist nicht nur seine primäre Aufgabe. Dieser Hahn hat auch noch eine andere Funktion, denn die frühe Kirche hatte ihn nämlich als Zeichen gesehen, dass Petrus Jesus verraten hatte und dass sie das nicht tun wollen. Der Hahn auf dem Dach ist auch ein Zeichen für die Treue zu Jesus. Jesus hatte Petrus, wie wir schon gehört haben, zum Hirten über seine Kirche eingesetzt, als dem Fels, auf den er seine Gemeinde errichten will. Ein Schwankender, der von Gott berufen worden ist. Wir sind also alle ein bisschen Petrus. Zweifelnde, die von Gott berufen worden sind in seine Gemeinde. Und schon in den Anfängen der Kirche gab es aber auch einen Streit darum, was mit Schwankenden und mit Verrätern passieren soll, mit solchen, die wie Petrus auch geleugnet hatten. Während einer großen Christenverfolgung hatten einige Bischöfe die heiligen Bücher an römische Soldaten gegeben, die diese dann vernichteten. Nach der Christenverfolgung waren viele dieser Bischöfe wieder ins Amt gekommen. Jedoch hatte sich da eine Gruppe von Menschen herausgebildet, die behaupteten, dass so ein Bischof überhaupt nicht mehr Teil der Kirche, also des Leibes Christi, sein dürfte. Und dass das alles, was er getan hatte, alle seine Amtshandlungen ungültig seien. Nach einem ihrer Anführer wurde diese Gruppe später Donatisten genannt. Vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört. Ihre Argumentation, die ja erstmal einmal sinnvoll erscheint, hat nur ein paar Probleme. Da wir alle Sünder sind, wären die Kirchen bald leer, da niemand mehr ohne Sünde da wäre. Und wenn wir das nicht zulassen wollen und uns stattdessen nur auf ein paar Sünden beschränken, wie zum Beispiel Verrat, dann treffen wir eine Sündenauswahl und messen Sünden unterschiedliche Schwere zu. Und das gibt es aber so bei Gott nicht. Jede Sünde wiegt gleich viel. Und Augustinus, der große Kirchenmann, hat das erkannt und hat sein ganzes Leben lang mit den Donatisten gestritten. Er kam zu der Erkenntnis, dass Jesus sich nach unserer Reue uns in seiner Gnade wieder zuwenden möchte. Gott kann sich selbst nicht verleugnen und möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und er hält uns die Hand hin, die können wir aber nicht nehmen, wenn wir nicht vorher umgekehrt sind, bereut haben oder uns ewig in unserer eigenen Schuld wälzen und seine Gnade nicht annehmen wollen, uns immer wieder unsere Verfehlungen vorhalten, obwohl Jesus sie eigentlich schon weggenommen hat. Ich bin froh, dass Jesus seine Kirche baut und sein Personal selbst sucht und nicht mit unseren menschlichen Maßstäben dazu, vorangeht. Die Gemeinden wären wahrscheinlich um einiges ärmer, wenn wir versuchen würden, nur fehlerfreie Menschen zu finden. Und jede noch so perfekte Gemeinde wird durch mich selbst wieder Fehler belastet, da ich nicht ohne Fehler bin. Christus ist der Herr über seine Kirche und baut auch seine Kirche. Oder, um es mit Martin Buber, einem jüdischen Philosophen, zu sagen, die wahre Gemeinde entsteht nicht dadurch, dass Leute Gefühle füreinander haben, wiewohl freilich auch nicht ohne das, sondern durch diese zwei Dinge, dass sie alle zu einer lebendigen Mitte in lebendiger gegenseitiger Beziehung stehen, in unserem Fall wäre das Jesus, und dass sie untereinander in lebendig gegenseitiger Beziehung stehen. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr euch jetzt mal alle umschaut, wer vor, neben und hinter euch sitzt. Dreht euch ruhig mal um, wer sitzt da so um euch herum? All die Menschen, die du gerade gesehen hast, all das sind Menschen, die Gott berufen hat, die Teil seiner Gemeinde sind und für die er einen Auftrag hat. Manche wissen diesen vielleicht noch nicht, andere wissen ihn noch nicht. Manche werden ihn vielleicht auch nicht als solchen wahrnehmen. Aber durch unsere Stärken und unsere Fehler baut Gott seine vielfältige und bunte Gemeinde. Und die kann nur dadurch bestehen, dass wir Beziehung mit ihm haben wollen und dass wir auch untereinander eine Beziehung haben wollen. Wenn ich in dem anderen nicht den Bruder oder die Schwester erkenne, sondern nur den Menschen, der immer schief singt oder der die Technik nicht funktionieren lässt oder irgend sowas, dann zerbricht die Gemeinde, weil wir uns ständig nur unsere Fehler vorrechnen. Petrus hatte damals von Jesus versprochen bekommen, dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwinden werden. Sie können das auch nicht, denn Jesus ist der Herr über seine Gemeinde und wirkt in und durch sie. Wir brauchen also keine Angst vor der Zukunft zu haben. Das heißt aber auch nicht, dass wir jetzt die Beine auf dem Sofa hochlegen und uns einfach freuen und einfach alles so weitermachen wie bisher oder auch nichts. Denn wir als Kirche haben auch einen Auftrag bekommen. Wir sollen den Armen die gute Botschaft vom angebrochenen Reich Gottes bringen. Wir sollen ihnen neue Hoffnung geben und Christus baut die Kirche. Wir verkünden. Bonhoeffer hat einmal dazu gesagt, es mag sein, dass die Zeiten, die nach menschlichem Ermessen Zeiten des Einsturzes sind, für ihn die großen Zeiten des Bauens sind. Und es mag sein, dass die menschlich gesehenen großen Zeiten der Kirche Zeiten des Einreißens sind. Ich lese es nochmal vor. Es mag sein, dass die Zeiten, die nach menschlichem Ermessen Zeiten des Einsturzes sind, für ihn die großen Zeiten des Bauens sind. Es mag sein, dass die menschlich gesehenen großen Zeiten der Kirche Zeiten des Einreißens sind. Mir gibt es Hoffnung zu wissen, dass Christus der Herr über seine Kirche ist und für sie sorgt, auch wenn sie nur aus Menschen gemacht ist, die Fehler begehen. Und wir kennen aus dem ersten Brief von Johannes im ersten Kapitel den Spruch: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann aus dieser Reue kann Umkehr entstehen und daraus Nachfolge. Und aus dieser Nachfolge entsteht eine noch engere Beziehung zu Jesus. Trotz unserer Fehler sucht und findet uns Gott. Amen.